Wir begrüßen Sie zum heutigen Abend im Studium Generale und ich darf Ihnen den Redner heute Abend, Professor Sven Reichert, kurz vorstellen. Sven Reichert ist Professor für Zeitgeschichte hier an der Universität Konstanz. Zeitgeschichte, bei der weiß man ungefähr, dass sie so bis nah an die Gegenwart rankommt, aber wann sie anfängt, ist so ein bisschen umstritten oder verschiebt sich immer im Laufe der Zeit. Und insofern könnte man noch sagen, Sven Reichert ist der Professor für die Geschichte des 20. Jahrhunderts hier. Und das werden Sie also auch an seinen Arbeitsgebieten sehen. Zwei von denen darf ich kurz ansprechen. Das eine ist die Globalgeschichte des Faschismus. Damit beschäftigt sich Sven Reichert schon seit der Dissertation. Da ging es um faschistische Kampfbünde in Italien und in Deutschland im Vergleich. Und diese Beschäftigung mit dem Phänomen des Faschismus, die hat ihn dann auch nicht losgelassen und das geht weiter bis zu einem gegenwärtigen Forschungsprojekt zu faschistischen Netzwerken im globalen Maßstab zwischen den 20er und den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts. Einen zweiten Forschungs- und Arbeitsschwerpunkt, der ist in unserem Zusammenhang jetzt der entscheidende, da geht es um soziokulturelle Milieus im 20. Jahrhundert. Und dazu hat er also intensiv gearbeitet, unter anderem mit einem dicken Buch, das bei Suhrkamp erschienen ist. Und das heißt Authentizität und Gemeinschaft. Und da geht es um linksalternatives Leben in den 70er und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts in Deutschland. Das ist ein Buch, das sehr breite Resonanz gefunden hat und viele Themen behandelt, über die in der Folge dieser Zeit bis heute gestritten wird. Da geht es nicht nur um politische Theorie, da geht es also auch um alternative Presse, es geht um Leben in Kommunen, es geht um Sexualität, es geht um antiautoritäre Erziehung. Also es geht um viele Bereiche, in denen man bis heute diskutiert in der Nachfolge von 68, denn das ist das Stichwort, auf das wir jetzt kommen werden. Und diese Nachwirkungen von 68 sind anhaltend heftig kontrovers, werden anhaltend heftig kontrovers diskutiert. Lieber Sven, wir sind gespannt, was du dazu sagen wirst. Und natürlich zu vielen anderen Dingen.
So, ja, ich freue mich, hier in diesem Kreise vortragen zu dürfen, in der Reihe Studium Generale der Universität Konstanz. Und vielen Dank, lieber Clemens, wo ist er? Da vorne, für die freundlichen Einführungsworte. Ich habe dieses Jahr schon einige Vorträge über 68 halten dürfen und halten können. Das Publikum und der Altersschnitt des Publikums ist dabei immer recht ähnlich. Zuletzt in Hannover mit Gretchen Dutschke-Klotz, da waren es wahrscheinlich wegen Gretchen Dutschke-Klotz gleich 400, aber niemand war dabei, der keine grauen Haare hatte. Sie merken schon an meinem Lebensalter, vielleicht ahnen Sie es, dass ich aus einer Hermeneutik der Distanz über dieses Thema spreche. Nicht aus einer Hermeneutik der Nähe, also nicht eines Mitlebenden, sondern eines Nachlebenden. Das ist für einen Historiker relativ gewöhnlich als Situation. Das Einzige, was Zeithistoriker von anderen Historikern unterscheidet, ist, dass sie Mitlebenden auch mitdiskutieren. Und dafür ist heute also Gelegenheit und deswegen freue ich mich Ihnen ein wenig über das Thema 68 berichten zu können. Und danach besteht sicher Gelegenheit, auch Ihre eigenen Blicke auf 68 damit abzugleichen. Ja, womit ich anfangen möchte, ist ein Überblick. Es heißt ja 1968, 50 Jahre danach. Und das meint zunächst einmal, sich zu vergegenwärtigen, wie wird heute eigentlich in der öffentlichen Debatte, aber auch in der wissenschaftlichen Debatte über 68 gesprochen. Das hat sich in den letzten 50 Jahren deutlich gewandelt, dieses Verhältnis zu 68. Und ich werde Ihnen vielleicht 5 Diskussionspunkte nennen, in denen heute 68 verhandelt wird, also systematische Deutungsmuster über 1968. Und im Anschluss daran möchte ich etwas über die Nachwirkungen von 1968 erzählen, Ihnen also auch eine kleine eigene Deutung, nicht nur von 1968, sondern von dem, was sich in den 70er Jahren daraus entwickelt hat, geben. Das wird kein Überblick über 68 sein, sondern es wird ein Ausschnitt sein aus dem, was nach 1968 auf der politischen Linken passiert ist. Aber wie gesagt, ausschnitthaft. Das 1968 in seiner Gänze ist natürlich eine Fiktion. 68 war zunächst mal vieles zugleich. Eine politische Rebellion, das ist offensichtlich. Offensichtlich ist auch, wenn Sie sich anschauen, was die Studenten damals gelesen haben und getan haben, dass es eine Art von Bildungshunger darin zum Ausdruck kommt, zugleich aber auch eine Art von Kulturrevolte. Also zwei verschiedene Dinge, die sich zur politischen Rebellion gesellen. Und diese Kulturrevolte hat man auch in der Forschung gerne als Ausdruck sozial-kultureller Liberalisierungen der Bundesrepublik gedeutet, also einer noch autoritär verharrenden Bundesrepublik, die sich jetzt öffnet und liberalisiert. 68 war eben auch Autoritätskritik und hat dazu beigetragen, dass manche verkrustete Strukturen in Frage gestellt worden sind. Was sie an dessen Stelle setzen wollte, ist eine andere Frage. Häufig sind das auch globale Revolutionsphantasmagorien, würde ich sie einmal nennen, also die Hoffnung, nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt eine neue Welt schaffen zu können, gerne auch im gemeinsamen Kampf mit der sogenannten Dritten Welt oder auch selbstverständlich mit anderen europäischen Ländern und den USA im Verbund. Aber 68 gab es eben nicht nur in Europa und den USA, sondern genauso gut in Japan, Mexiko, im Senegal oder in Südafrika. 68 ist politischer Radikalismus, ja, man muss sogar sagen Dogmatismus und in manchen Teilen auch eine Art von Gewaltfixierung. Gleichzeitig ist 68 aber auch ein Laboratorium für eine Reform des Dritten Weges, wenn Sie nämlich nach Osteuropa schauen, also Aufstandsversuch gegen autoritäre Gesellschaftssysteme. Und das gilt gleichermaßen für die Tschechoslowakei, aber eben auch für einige lateinamerikanische Länder. Was ich damit sagen will, ist, 68 ist vieles zugleich. Und das 68, wie ich angefangen habe, gibt es insofern nicht. Die Ambivalenzen dieses Jahres 1968 sind in den letzten Jahrzehnten auch deutlicher geworden, als das beispielsweise im ersten wirklichen Jahrzehnt der Erinnerung an 68, nämlich im Jahre 1988. Da gab es die ersten Veröffentlichungen und größeren Debatten in der bundesrepublikanischen Öffentlichkeit. Dort wurde 68 noch tatsächlich als Aufbruch in eine liberale Welt begriffen. Und von Ambivalenz war damals weniger zu hören als heute. Die für die 68er so typische Ambivalenz aber zwischen Hedonismus, zwischen Ironie und Witz, Provokation einerseits und Puritanismus der Revolutionsgarden auf der anderen Seite, zwischen also progressiven und regressiven Bestrebungen, zwischen antiautoritären Aufbegehren und gleichzeitig autoritären Mustern, was ihre eigenen Helden und Vorbilder angeht, die von nicht nur von Dutschke, sondern eben auch bis nach Mao reichen. Also zwischen Individualisierung auf der einen Seite, Gemeinschaftsbildung auf der anderen Seite, zwischen schwärmerischem Kosmopolitismus, von dem ich vorhin schon kurz geredet habe, und auf der anderen Seite sehr provinziellem Lokalpatriotismus, zwischen Zärtlichkeit im Umgang miteinander und doktrinär militantem Revolutionsgehabe, zwischen Volkstümelei, etwa mit den Arbeitern, und elitärem Selbstverständnis. All das war miteinander verwoben und aufeinander verwiesen. Und 68 ist also nicht nur vieles zugleich, sondern auch etwas sehr Ambivalentes. Wenn wir uns heute anschauen, wie über 68 geredet wird, habe ich jetzt einmal angefangen mit einem Bild aus der Public Library in New York, weil ich Anfang dieses Jahres dort gewesen bin und diese Ausstellung gesehen habe. Aber es gibt eine ganze Reihe von Ausstellungen über 68, die nicht nur, aber eben vornehmlich 68 als eine Art von Kulturrevolte zeichnen. Das gilt für die Ausstellung, die Sie derzeit in Stuttgart sehen können, aber auch derzeit in Bremen von Frau von der Haar oder eben in Hannover von Gerd Weiberg, in Frankfurt von Andreas Schwab, in Freiburg gibt es eine Ausstellung. Also Sie haben eine ganze Reihe von 68er Ausstellungen, die Sie schon im vergangenen Jahrzehnt die erste Welle hatten. Und in diesen Ausstellungen dominiert eigentlich das Bild des Kulturexperiments 68. Etwa die Frankfurter Ausstellung, die den Titel hat 1968, kurzer Sommer, lange Wirkung. Und eigentlich wird dort über Mode, über Musik und über neue Lebensstile geredet und gezeigt. Eben jetzt auch im Haus der Geschichte in Baden-Württemberg mit der Ausstellung »Denn die Zeiten ändern sich«. Auch dort geht es in sehr großen Teilen um die Musik, um die tolle Musik, um die coole Mode. Und es wird weniger über das politische Programm der 68er gesprochen. Auch die Elemente des Totalitären, des Gewaltsamen, des Dogmatischen tauchen hier maximal am Rande solcher Ausstellungen auf, die sozusagen mehr die Kulturrevolte zeigen und diese vielleicht auch einseitig verklären. Andererseits ist daran an diesem Bild natürlich auch vieles richtig, denn von dem Marxismus, Leninismus und der Exegese mancher theoretischer Literatur ist weniger übrig geblieben als von der Kultur der 68er. Also Jimi Hendrix und die Stones leben, die Theorieliteratur eben nicht mehr. Der Habitus, die Sprache, die Kleidungsstile, die Wohngemeinschaften, sie alle haben eine langere Dauer und die Bundesrepublik gründlicher verändert als so manche theoretische Auslegung des Marxismus. Man muss aber auch dazu sagen, und das taucht dann eben nicht mehr so reflexiv in diesen Aufstellungen aus, dass diese Kleidungsgewohnheiten im Zuge der 70er und 80er Jahre eben auch in großen Teilen entpolitisiert und kommerzialisiert worden sind und ihre ursprünglich kritische Ausrichtung zunehmend verloren haben. Falsch wäre vielleicht auch an dieser Deutung, dass zu glauben, dass Autoritätsskepsis und kritisches Denken, also nicht unbedingt der Inhalt, aber die Art und Weise des kritischen Denkens sich überlebt hätten, die ja doch an Schulen, an Universitäten und in den Medien sich gehalten haben. Denken Sie daran, wie viele Lehrer heutzutage sich eher als linksliberal begreifen würden und wie viele das in den 1950er Jahren wohl noch gewesen sein mochten. Also anders leben war eben auch ein Teil der Politik. Kultur ist immer politisch und weniger Autoritätshörigkeit ist eben auch etwas Politisches und nicht nur etwas Kulturelles. Die zweite Erzählung über 1968, das war die Kulturrevolte, eben dominant in den Ausstellungen, ist eine, die jetzt eher in die frühen 2000er Jahre gehört und weniger in die 2010er Jahre, nimmt die Beschäftigung mit der Gewalt um 1968 und ihre Auswirkung auf den bundesdeutschen Terrorismus. Diese Linie ist sehr stark von ehemaligen Akteuren der 68er-Bewegung selbst getragen worden und hat sich eben so in den frühen 2000er Jahren eine gewisse mediale Spitze gefunden und die Aufmerksamkeit hat sich in dieser Zeit um diese Deutung von 1968 als Ausgangspunkt der RAF zugespitzt. Einer, der hier noch fehlt und vielleicht noch mitgenannt werden könnte, ist Wolfgang Kraushaar, der sich primär mit dem Terrorismus und auch mit dem Antisemitismus der 68er beschäftigt hat und selbst in der abgewogenen Schrift des hier links zu sehenden Gerd Köhnen, eines ehemaligen KBW-Aktivisten, endete das Rote Jahrzehnt eben nicht zufällig mit dem Jahre 1977, also dem Terrorismus. Sichtbar wird in diesen Büchern die Hybris, die in der Selbstfindung des von allen Wurzeln befreiten 68er Revolutionärs liegt. Um das Jahr 2000, sagte ich, hatte es einen gewissen Höhepunkt. Das hing nicht nur mit diesen Büchern und den Publikationen von Kraushaar zusammen, sondern natürlich auch mit der Diskussion um den damaligen Außenminister. 2001 holt diesen nämlich seine Vergangenheit ein. Der Spiegel veröffentlicht dieses Foto des Hauser-Kämpfers von 1973. Es gab insgesamt 9 Fotos, auf denen Joschka Fischer zu sehen ist, die den Frankfurter als militanten Häuserkämpfer zeigen. Er hat sich dann auch dazu geäußert. Die Diskussion ging nicht nur, weil das relativ bekannt ist, um den Terrorismus, sondern auch um den Antisemitismus, um die sogenannten blinden Flecken der 68er-Bewegung, also etwa die Bombe auf das jüdische Gemeindehaus 1969, die Westberliner Linksradikale, als deren Worte, nicht meine, Reichskristallnacht nachinszenierten. Bislang existierte für diese Tat kein Ort im Gedächtnis der Linken. Kunzelmann, die Tupamaros sagen, die Juden seien selbst schuld an ihrem Schicksal. Fest steht, Palästina, Zitat Kunzelmann, Palästina ist für die BRD und Europa das, was für die Amis Vietnam ist. Die Linken haben das noch nicht begriffen. Warum? Der Judenknacks, Ausrufezeichen. Also es geht um die Pathologien dieser Bewegung, nicht nur in der Gewalt, sondern auch im Antisemitismus, die Radikalisierung des sogenannten Guerillakampfes in den Metropolen, wie das Dutschke einmal genannt hat. Also eine immense Bedeutung, die dem Terrorismus zugeschrieben wird. Weniger wichtig in diesen ganzen Darstellungen ist das, was natürlich auch mit 68 verbunden ist. Ich sagte ja schon, die Ambivalenzen sind zentral. Natürlich haben die 68er auch was mit etwa dem Beginn der Frauenbewegung zu tun oder auch mit der Ökologiebewegung. Das ist eine Diskussion, die Frau von Hodenberg in diesem Jahr vorgetragen hat, nämlich das andere 68, also wir springen jetzt von den frühen 2000er Jahren in unser Jahr, wahrscheinlich die wichtigste Publikation zu 68 aus diesem Jahr. Die Bedeutung der 68er für die anschließende Frauenbewegung. Die gängige Erzählung ist, die Frauenbewegung hat sich gegen die 68er gebildet, gegen das Mackertum der 68er und in Auseinandersetzung mit diesen. Und Frau von Hodenberg zeigt eben, dass dieses Bild zu leicht ist und geht auf verschiedene Publikationen ein, die in dem Zusammenhang entstanden sind. Die will ich Ihnen nicht alle nennen, aber ich will Ihnen nur nennen, dass es natürlich auch prominente 68erinnen gibt. Denken Sie etwa an Helke Sander, die im Aktionsrat zur Befreiung der Frauen tätig war, als Filmemacherin später berühmt werden sollte. Denken Sie an Frigga Haug, die im Sozialistischen Frauenbund West-Berlin tätig war und in der Argumentredaktion zusammen mit ihrem Mann Wolfgang Fritz Haug, oder an Dagmar Pritzula in der K1 oder natürlich auch Gretchen Klotz-Dutschke oder Dutschke Klotz, von der ich vorhin schon gesprochen hatte. Also diese Frauen und dieser Anteil der Frauen an 68, so sagt Christiane von Hodenberg, sei bislang unterbelichtet geblieben. Man hätte sich eben nur auf die großen Männer, auf Rudi Dutschke und andere konzentriert. Auch die Kinderladenbewegung, daran kann man sich erinnern, und das tut eben unsere Autorin auch, ist aus der 68er-Bewegung entstanden, mit wichtigen Frauen wie Monika Seifert, Helke Sander, über die ich schon gesprochen hatte, Marianne Herzog, Dorothea Ritter und anderen. Und es gab, das ist der dritte Hinweis in diesem Buch, Helke Sander sehen Sie übrigens dort als Filmemacherin im Jahre 1968, es gab einen hohen Anteil von Frauen im SDS, auch das wird bislang eigentlich gar nicht richtig gewürdigt in der Literatur zu 68. Immerhin 30% der SDS-Mitglieder sind Frauen. Im KBW, also dem Bund, aus dem Gerd Köhnen kommt, über den wir vorhin schon was gehört haben, der in den 70er Jahren entstanden ist, der Kommunistische Bund Westdeutschland, waren immerhin sogar 40% weiblich. Ja, das ist die neue These, die sehr viel Diskussion hervorgerufen hat, eben aufgrund der Tatsache, dass sich die Frauenbewegung eben auch gegen 68 gegründet hat. Und man kann auch viele Einwände gegen diese These von Frau von Hodenberg finden. Die Theorieimpulse für die Frauenbewegung kamen vielleicht nicht von den eben genannten Frauen, sondern von amerikanischen Feministinnen der 60er und 70er Jahre, wie Shulamit Firestone, Betty Friedan, Germaine Greer und andere, Juliet Mitchell, also britische und amerikanische. Also insofern ist die Frauenbewegung nicht unbedingt nur aus den Impulsen der deutschen 68erinnen entstanden und wie gesagt, sie ist eine Art von Sezession aus der Studentenbewegung. Denken Sie an den Tomatenwurf auf Kral im September 68 in Frankfurt, der symbolisch zum Ausdruck bringt, wir wollen mit euch Mackern nichts mehr zu tun haben. Sigrid Rüger hat diese Tomate geworfen. Und es war eben nicht die Kontinuität, sondern der Bruch zu 68. Also das bleibt umstritten und ist aber eine neue Deutung, zeigt auch an, dass sich das Thema 68 in gewisser Weise etwas stärker verwissenschaftlich und weniger stark polemisch war, als das noch vor 10 Jahren der Fall war, wo sie über 68 und den Terrorismus gesprochen haben. Langsam verwissenschaftlicht sich dieses Thema. Zwar gab es eine öffentliche Debatte, die auch nicht mit Samthandschuhen geführt wurde, aber sie ist deutlich schwächer emotionalisiert, als das Anfang der 2000er Jahre noch der Fall war. Eine vierte Deutung zu 1968 soll dieses Beispiel sein. Sie zeigt, dass 1968 heutzutage eben nicht mehr als ein nationales Ereignis, in der die bundesrepublikanische Nabelschau noch einmal durchgeführt wird und man sich lang und breit über die Auseinandersetzung der 68er mit dem Nationalsozialismus auseinandersetzt. Nein, es führt weg von solchen eher nationalen Fragen hin zu den Fragen, warum gab es eigentlich überall ein 1968, obwohl es bekanntermaßen nicht überall einen Nationalsozialismus gab. Und diese globalen Dimensionen, dieses globale Feeling, wenn man manche Berichte oder Bücher liest, möchte ich lieber dieses Wort benutzen, beschäftigt sich sehr stark mit 68 als einem Medienphänomen. Also etwa die Vietnam-Berichterstattung, die beiden ikonischen Bilder rechts unten kennen Sie alle. Also das phantasmagorische Bild, wie ich anfangs gesagt hatte, vom Pathos des Augenblicks einer Weltrevolution fand eben auch sehr stark in den Medien statt. Es gab eine Suggestion der Bedeutsamkeit, der Dringlichkeit, die durch die Medien entstanden war. Nicht zuletzt glaubten auch die 68er, die deutschen 68er, die Bundesrepublik verändern zu können, weil die Bild-Zeitung so ausführlich über sie berichtet hat und dieses Thema zu einem Thema 1a machte, obwohl man eigentlich sagen könnte, zu dieser Zeit gab es maximal 10.000 wirklich engagierte 68er in der Bundesrepublik, die keine Chance auf eine Veränderung gehabt hätten, wenn nicht das System so hysterisch reagiert hätte, in dem Fall das Mediensystem. Vielleicht auch aus eigenen Gründen, um den Absatz zu steigern. Ja, also jedenfalls gab es 68 als Medienphänomen global unterschiedliche Gemengelagen von Indonesien über Südafrika, Japan, Frankreich, Tschechoslowakei. In den USA etwa war die Bürgerrechtsbewegung zentral, in Deutschland das nationalsozialistische Erbe. Also das Bild pluralisiert sich auch hier und wird vielgestaltiger. Zu diesem medialen Erbe von 68 gehört auch, und deswegen hat es, glaube ich, auch funktioniert, weil 68 es geschafft hat, einige globale Ikonen sozusagen in die Welt zu stellen. Eine davon ist natürlich Che Guevara, der quasi in einer symbolischen Verdichtung aufzeigt, worum es eigentlich gehen sollte bei dieser Revolution. Eine andere ist eben bezeichnenderweise, und das verweist wieder auf den totalitären Gehalt von 68, Mao Zedong. Überall die akademische Jugend, neue Unis und die Ausweitung des Bildungssystems, auch Probleme des alten Bildungssystems, sind in all diesen Ländern Themen der 68er Bewegung, egal in welches Land Sie schauen. Es gibt eine global ausstrahlende intellektuelle Elite der neuen Linken, auch das gehört zum globalen 68 dazu. Die New Left, die gab es eben nicht nur in Deutschland, sondern genauso gut in Großbritannien. Denken Sie an Edward Thompson oder Raymond Williams. Denken Sie an die Friedensbewegung. denken Sie natürlich auch an Claude Lefort und Turenne und die italienischen Zeitungen natürlich nicht zu vergessen, Classe Operaia, Ragionamenti, Guarini, Rossi und so weiter. Also intellektuelle Zirkeln in Deutschland etwa um das Argument herum, natürlich die Frankfurter Schule, europäische Bewegungen. Was war das Verbindende dieser vielen linken Theorien oder neuen, sogenannten neuen Linken? Erstens, dass sie statt von Ausbeutung vor allem auch über Entfremdung geredet haben, also den Marxismus kulturalisiert haben. Sie haben über Freizeit gesprochen, über Familienverhältnisse, über Sexualität, über soziale Beziehungen und nicht allein über Wirtschaft und Ausbeutungssysteme des Kapitalismus, sondern versucht, beide Dinge, Entfremdung und Ausbeutung, zusammenzubringen. Das kennen Sie aus der Frankfurter Schule natürlich am besten, wo Marxismus und Psychoanalyse eine enge Verbindung eingegangen sind. Zweitens reagieren Sie aber auch auf kulturelle Veränderungen der 60er Jahre, auf neue Kommunikationsbedingungen, neue Lebensformen, auf emanzipatorische und experimentelle Lebensstilformen, sage ich mal. Und drittens gibt es neue Organisationskonzeptionen. Jenseits der Partei ist es eben eine soziale Bewegung 1968, die nicht auf verkrustete alte Parteistrukturen setzt, sondern auf dieses fluide Organisationsgebilde der sogenannten sozialen Bewegung und dabei auch neue Aktionsformen entdeckt, vom Happening über die direkte Aktion und vieles andere, was für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Also das wäre der intellektuelle Zweig des globalen 68. Der Vietnamkrieg, mein vorletzter Punkt zum globalen 68, ist der wichtigste Synchronisator all dieser verschiedenen Bewegungen auf der Welt. Auch die Verlogenheit westlicher Werte, der Beweis gewissermaßen, auch der mediale Beweis für den Charakter dieser Form des Imperialismus mitten in der Dekolonialisierungswelle und den Entkolonialisierungskämpfen der 1960er und 70er Jahre führt die USA diesen Vietnamkrieg. Und das schafft natürlich für globales Aufsehen, zumal dieser Krieg ein Medienkrieg war, der über alle Fernseher flimmerte. Auch in allen Zeitungen natürlich mit entsprechender Live-Kriegsberichterstattung, die damals zugelassen war, vonstatten geht. Und mein letztes Element ist, dass ein wichtiger Synchronisator ist nicht zuletzt tatsächlich das, was ich eingangs gesagt habe, nämlich die Kultur, also der globale Pop und der Protest von den Beatles über die Rolling Stones schaffen ein Feeling des Aufbruchs von Bob Dylan bis zu Woodstock, der sozusagen für eine Auflockerung der Sitten und Gebräuche steht. Sinnlichkeit für Lebenslust, auch für pubertäre Wünsche nach Laszivität, für eine Erotisierung des Alltags, kurz für ein neues Körpergefühl. Das sehen Sie in der Kleidung, das sehen Sie an den langen Haaren, das sehen Sie an Jimi Hendrix ekstatischer, unorthodox wilder Spielweise auf seiner Gitarre, in der Schwarzsein und Sexualität zusammengebracht werden. Also schauen Sie sich die Titel von damals nochmal an, schauen Sie sich nochmal von den Stones Street Fighting Man an, dann werden Sie wissen, was daran anziehend war in den 60er Jahren. Und die sozusagen globalen, diese Dimensionen des Pop waren eben global. Die gab es eben auch im Senegal und auch in Südafrika. Eine fünfte und letzte Deutung, und die will ich Ihnen heute eigentlich selber etwas länger vorstellen, bevor ich jetzt zu meinem eigenen Teil komme, will ich noch etwas allgemeiner darüber sprechen, ist eine Folgewirkung von 68 oder eine Deutung von 68 und den 70er Jahren, die zwei Bourdieu-Schüler und französische Linke vorgetragen haben, nämlich Luc Boltanski und Yves Chiapello. In Deutschland wird diese Kritik ebenfalls von ehemaligen Akteuren des linksliberalen Milieus, muss man jetzt sagen, weil sie zu jung sind, um wirkliche 68er zu sein, etwa dem Pflasterstandautor Matthias Horks, dem Freiburger Kultursoziologen Ulrich Bröckling, aber auch von jüngeren Historikern, Arndt Neumann wäre einer davon, vorgetragen. Worum geht es in dieser Deutung? Es gab ja in der Idee, quasi an anderen gegen die kapitalistische Verwertungsgesellschaft, gegen die entfremdete Industriemoderne, an neue Formen des Arbeitens zu schaffen, den Anspruch, in selbstverwalteten Betrieben andere Arbeitsformen auszuprobieren. Es geht um den Anspruch der Aufhebung von entfremdeten Arbeitsbedingungen, wie man damals sagte, also die weitreichende Selbstbestimmung der Arbeitszeit in diesen selbstverwalteten Betrieben, das Ableisten des Arbeitspensums ohne Chef, ohne Druck, ohne Profitorientierung. Es sind Leistungslöhne zu vermeiden, auch Kontrollapparate. Und was daraus wurde, aus diesem Versuch, eine alternative Ökonomie zu schaffen und selber aufzubauen, will ich Ihnen heute vielleicht an wenigen, ganz wenigen Beispielen auch nur sehr skizzenhaft vorführen. In der Tat geht es da auch um einen Teil dieses Buches, das hat ja insgesamt 1000 Seiten, also insofern könnte man jetzt lange darüber reden, aber ich versuche das jetzt möglichst in einer halben Stunde hinzubekommen oder vielleicht sogar etwas weniger. Was ist passiert nach 1968? Vielleicht fange ich damit an. Das können wir jetzt weglassen. Es gab aus dieser 68er Studentenbewegung, die ich jetzt mal in den harten Jahren von 1967 bis 1969 eingrenzen will, nicht mehr als 10.000 Aktivisten. Und es haben sich in den 70er Jahren aus meiner Sicht drei Folgebewegungen gebildet. Erstens ein reformerischer Zweig, der durch gewerkschaftsnahe und mit der SPD assoziierte Gruppen wie die Jusos, den Sozialdemokratischen Hochschulbund, andere sozialistischen Jugendverbände entstanden war. Insgesamt war überhaupt die SPD, kann man sich vielleicht heute in diesen Zeiten nicht mehr vorstellen, seit der sozialliberalen Regierungszeit für Teile der neuen Linken sehr attraktiv geworden. Debatten über einen erneuerten Marxismus und die Klassenanalyse des Kapitalismus bestimmten nicht nur die Programmatik der Jusos, und diese hatten die innerparteiliche Linie im Sinne einer antikapitalistischen Reformpolitik zu verändern gesucht und zugleich die werktätigen Massen, wie man damals sagte, gewinnen wollen. Sage und schreibe, und das kann man sich eben heute bei der SPD nicht mehr vorstellen, 700.000 Neumitglieder konnte die SPD zwischen 1964 und 1973 verzeichnen. 700.000. Der enorme Zuwachs war vornehmlich den Neuzugängen aus der jungen Generation zu verdanken. So waren im Jahr 1972 75% der SPD-Neumitglieder unter 40 Jahre alt, fast 20% sogar unter 21. Die Vertreter dieser sozialdemokratischen Gruppe beeinflussten die Geschicke der Bundesrepublik, wie ich meine, nachhaltig. Diese Gruppierungen wirkten innerhalb meistens gesetzter Bahnen des politischen Systems und arbeiteten in diesem Rahmen auf Reformen, Reformen des politischen, aber auch des wirtschaftlichen Systems hin, während ihr Beitrag zur kulturellen Weiterentwicklung der Bundesrepublik vergleichsweise bescheiden blieb. Zweitens dogmatische Gruppen, wie die maoistisch orientierten und um das Jahr 1970 entstandenen kommunistischen Gruppierungen, die über den gesamten Zeitraum ihrer durchschnittlich 10- bis 15-jährigen Lebenszeit hinweg fast 100.000 Anhänger fanden und versuchten, diese nach leninistischem Charterprinzip zu sozialisieren. Die rund 10 proletarischen Avantgarden, wie ich mal etwas despektierlich dazu sagen will, mit verschiedenen lokalen Inkubationszentren waren heftig untereinander zerstritten. In ihrem Auftreten gebärdeten sich aber alle hierarchisch und ebenso ernsthaft wie asketisch. Sie argumentierten ebenso dogmatisch wie pedantisch. Ende der 60er Jahre waren zudem kleine militante Gruppen hervorgetreten, die in zunehmender Eigendynamik sich immer weiter radikalisierten. Drittens, und darum soll es mir jetzt gehen, gibt es ein linksalternatives Milieu, zusammengesetzt aus Söhnen und ebenso vielen Töchtern, meist bürgerlicher Herkunft, auch gerne bildungsbürgerlicher Herkunft, die in den 70er und 80er Jahren eine kreative Lebenspraxis erprobten, Gegenwelten aufbauten, innovative Politikfelder vom Feminismus über die Ökologie, über die Behinderten, die Schwulenbewegung erschlossen. Alles Themenfelder, für die sich in der herkömmlichen Politik wenig Platz fand. Mittlerweile schon, aber damals eben nicht. 1986 fanden insgesamt bundesweit 200.000 Personen in rund 18.000 selbstverwalteten Betrieben und linksalternativen Projekten eine Beschäftigung. Vornehmlich natürlich in den Großstädten wie Berlin und Frankfurt. In ersterer, also in Berlin, zählte man 1982 1.200 solcher Projekte, vor allen Dingen in den Stadtteilen Kreuzberg und Schöneberg. Dies war also der Kern eines Milieus, welches gegen Ende der 70er Jahre rund, und da verschone ich Sie mit den vielen Statistiken, die ich dafür anführen könnte, rund 600.000 Aktivisten umfasste. Mit dieser Wende in die Praxis verlor sich der gesellschaftsverändernde Anspruch dieser Projekte nicht von vornherein, aber er wurde eben ganz anders gefasst. Die Revolution sollte nicht irgendwie ausgerufen werden oder durch die Partei kommen, sondern sie sollte im eigenen Alltag beginnen. Sie war ein sowohl individuelles wie auch gemeinschaftliches Projekt innerhalb des eigenen Milieus. Im Hier und Jetzt und nicht in irgendeiner Zukunft beginnt die Veränderung. Nicht nur das Fernziel ist utopisch-romantisch, sondern die Gegenwart. Die Vergemeinschaftungspraxis gewinnt aus der Absetzung von herkömmlichen Rollenbildern ihre spezifische Wärme im Umgang miteinander. Die gezielte Infragestellung der herkömmlichen Bürgerlichkeit des 19. Jahrhunderts wurde im Lebensalltag offensiv angegangen. Von der Unordnung der Wohnungen über die Verherrlichung krimineller Delinquenz. Klau mich hieß mal eine Parole, auch gerne bei Büchern, auch teilweise in den alternativen Buchläden, bis hin zur politischen Affinität zum utopischen Radikalismus, natürlich auch zum Anarchismus. Die netzwerkartigen Organisationsformen, die Treffpunkte in bestimmten Lokalen des großstädtischen Lebens, die Projekte des einfachen Landlebens wurden in veränderter Gestalt und zum Teil neu belebt. Neu belebt heißt, dass es so eine Bewegung schon einmal gegeben hat und dass das linksalternative Milieu der 70er Jahre hier ein Vorbild hatte, dessen sie sich durchaus bewusst war. Und das soll jetzt in meinem Fall ganz kurz nur die Lebensreformbewegung genannt werden. Gusto Gräser kennen Sie vielleicht alle. Sie kennen überhaupt die Bilder von diesen Freidenkern, Theosophen und Lebensreformern des 19. Jahrhunderts. Vor allen Dingen wahrscheinlich über eine Ausstellung von 1978, die Harald Zehmann, ein sehr wichtiger Ausstellungsmacher, Kurator, entworfen hatte. Diese Ausstellung wurde in Ascona gezeigt, natürlich aber auch in Berlin, in Wien und anderen wichtigen deutschsprachigen Großstädten. Über die Ausstellung in der Westberliner Akademie der Künste, die diese Ausstellerkolonie zeigte, führte auch die linksalternativen Besucher zu einer bezeichnenden Selbstreflexion, die ich Ihnen gleich vorstellen möchte. Also es geht um diese Ausstellung von Zehmann. Er hat übrigens diese vielen Bilder, die Sie alle kennen, über die Lebensreformbewegung bei Ascona auch sehr akribisch gesammelt und viele dieser ikonischen Bilder das erste Mal in der Ausstellung gezeigt. Wer es nicht weiß, worum es geht, ganz kurz, eine skurrile fünfköpfige Gruppe von Lebensreformern um den belgischen industriellen Sohn Henry Odenkofen, dem Ex-Offizier und Lebenskürzer Karl Gräser und der montenegrinischen Pianistin und Feministin Ida Hofmann floh aus der urbanisierten, technisierten Industriegesellschaft des 19. Jahrhunderts und den lauten, aggressiven, stressigen, verqualmten Großstädten dieser Zeit und zog alsbald Vegetarier und Naturköstler, Künstler und Tanzpädagogen, individualistische Anarchisten und sonnensuchende Anhänger der Freikörperkultur an. Diese waren auf der Suche nach neuen Lebenswegen zwischen dem Wir einer zwanglosen Kommunengemeinschaft und einer damit verbundenen, beispielgebenden Ich-Verwirklichung. Die in sich vielfältig zerklüfteten Gruppen der Lebens- und Geistesreformer erscheinen wie das lokale und zugleich internationale Miniaturmodell dessen, was in der Alternativbewegung der 70er Jahre breitenwirksam werden sollte. Das waren damals ein paar hundert, die sich da auf Ascona verloren hatten, obwohl sehr viel darüber berichtet wurde, auch hier wieder Medienereignis. Es wundert uns also nicht, dass der Mythos dieses Aufbruchs im 19. Jahrhundert auch 70 Jahre später noch präsent war. In den späten 70er Jahren war die Ausstellung, sagte ich schon, eben in Berlin, Wien, Zürich und so weiter zu sehen. Und die Taz berichtete unter der Überschrift »Psychopathen aller Länder, vereinigt euch« über diese Ausstellung in der Westberliner Akademie der Künste. Zitat, diese habe eine Welt zutage gefördert, Zitat, die zur heutigen Westberliner Scene nicht ganz ohne Beziehungen ist. Der damalige Reigen von Artisten, Theosophen, Frauenrechtlerinnen, auch damals schon in Ascona, Anthroposophen, Parapsychologen, vegetarischen Ärzten, Fastenkünstlern, Fruktariern, Nudisten, Anarchisten. So die Taz weiter, Zitat, wäre heute auch massenweise von Spontis, Freaks, Schwulen, Emanzen, Drogenzähne und Alternativprojekten bevölkert. Weiter heißt es in der Taz, vielleicht finden Letztere aus dem Sumpf von Berlin den Trampelpfad zum leider immer noch zu akademischen Berg der Ausstellungskunst und belächeln von oben herab die Gurus von gestern. Dann wird es allerdings nicht ausbleiben, dass sie zu einem befreiten Lachen über sich selbst als Anarchos, Spontis oder Ökos finden. Die Mitglieder des selbstverwalteten Berliner Buchladenkollektivs Merve bemerkten an einem typischen Modus ironischer Unmittelbarkeit, Zitate, wir haben in dem, was da in Ascona geschah, an Gesamtkunstwerk, Weltanschauung, Leitmotiv, alles auch schön alternativ, in ein schallendes Gelächter über uns selbst ausbrechen müssen. Das ist ein Brief, den sie damals an die Verlagsmitarbeiter, an den französischen Philosophen und Sympathisanten dieser Szene, Michel Foucault, schrieben. Gerade die bunte und überaus symbolreiche Mischung aus Anarchismus, Sexualrevolution, Frauenemanzipation, künstlerisch-religiöse Erneuerung war es ja, die auch das Alternativmilieu ausmachte, das Kreative, das Utopische, das Versprechenspotenzial in diesen holistisch anmutenden Symphonien aus individueller Selbstreform und Selbstdarstellung, internationaler Bewegung, Anti-Autoritarismus und Kommunebewegung. Dass es diese Elemente auch noch 70 Jahre später gab, auch diese kreativen Elemente sogar im Alltag, kann man an wenigen ganz knapp zu zeigenden Folien vielleicht verdeutlichen und dann komme ich auch auf die Betriebe, die damit verbunden waren, endlich zu sprechen. Also zunächst mal an der Kleidung, das ist Ihnen sicher noch geläufig, der nachlässige Kleidungsstil, die Negation der herkömmlichen Bürgerlichkeit, auch das fand man damals natürlich in Ascona. In seinem Outfit wollte man übrigens überall gleich erscheinen, also gleiche Kleidung im Seminar, im Theater, beim Fest und bei einer Prüfung. Das immer gleiche Outfit soll eben provozieren und soll zeigen, dass man den gesellschaftlichen Rollenwechsel negiert und einen Ausweis der beschworenen Authentizität, so bin ich eben, zum Ausdruck bringen will, dass dieser Kleidungsstil auch Nähe und Lockerheit, Natürlichkeit jenseits der Konventionen zum Ausdruck bringen soll, ist klar. Es ist etwas Unfertiges, spielerisch Lässiges, Gestaltungsoffenes darin zu erkennen. Das hat auch natürlich mit der Negation der Bürgerlichkeit, etwa mit dem antibürgerlichen Effekt, erzielt man leicht, indem man ein paar Löcher in der Kleidung hat oder nachlässig mit Flecken diese Kleidung versehen war. Die Sauberkeits- und Ordnungsvorstellungen konnte man damals eben schnell provozieren, indem man mit weißem Hemd, mit steifer Kleidung, Bügelfalte und Krawatte im Picobello-Look erscheinen sollte und nun eben dagegen Korthose, Jeans, T-Shirts und Pullover. Das zweite Beispiel, was ich auch ganz kurz nur zeigen will, hier sehen Sie auch noch, dass natürlich damals schon auch Geschlechtervorstellungen in der Kleidung überwunden werden sollen, also die Frauen bekanntermaßen mit dem Mäcki-Kurzhaarschnitt und die Männer eben mit ihren langen Haaren und Herrn Sondheimer habe ich einmal als Beispiel genommen, den Sie vielleicht alle kennen als jemand, der in der Taz Mitbegründer war und der Sohn von Kurt Sondheimer. Ähnlich war es mit den WGs, auch hier kennen Sie die Bilder von den WGs, vermutlich hat der ein oder andere selbst in einer solchen WG gelebt, auch hier die konsumverweigernde Askese der Kistenkultur, den kleinbürgerlichen Mief endlich abstreifen, zurückfinden zu Authentizität. aus den ökonomischen Zwängen, das war natürlich auch den ökonomischen Zwängen geschuldet, oder aber ein ästhetisches Prinzip, die alten Trödelmöbel, die Gebrauchsspuren signalisierten Geschichte und Erfahrung, die frei wuchernden Pflanzen, Natürlichkeit, Unachtsamkeit, Unordnung etc. Auch das Umnutzen beispielsweise der sozusagen des sauberen Bodens oder des unteren quasi, die peinliche Beachtung von Regeln und Verhaltensnormen sollte hier aufgebrochen werden, die man aus den Herkunftsfamilien noch kannte, die Sterilität und Hygiene, die man als übertrieben empfand in den auf Hochglanz geputzten Wohnungen. Viele arrangierten eben auch auf den Fußböden sich nicht nur selbst, sondern auch ihre Matratzen, ihre Wohnlandschaften bildeten und so weiter. Da gibt es viele Zitate, die deutlich machen, was diese Aneignung des Unteren, so wie man das damals sagte, auch bedeuten soll. Natürlich gehört dazu auch die Umnutzung etwa, wenn sich diese Küche anschauen, das Bewohnbarmachen von Nutzräumen wie Küche, Bad und Flur zeigen eine Umnutzung, eine Ästhetik des Unpassenden, eine Belebung an das Bücherregal im Klo, die Nutzung des Flurs als Gemeinschaftsraum. Das waren nicht nur ökonomische Erwägungen, wie gesagt, sondern auch eine subversive Ästhetik, die hier zum Tragen kommt. Und es erinnert eben nicht zuletzt auch in der Ästhetik tatsächlich an unsere Lebensreformbewegung. Die große Aufgabe des alternativen Menschen war eben, nicht ohne Gegenbilder zu denken und ohne Vorbilder genauso wenig. Die Gegenbilder damals wie dann in den 1970er Jahren war eben die sogenannte spießbürgerliche Gesellschaft, der man eine Alternative entgegenstellen sollte. Gegen Wachstumsideologie, gegen ökonomische Amoralität, gegen Staat und kalte Bürokratie, gegen Sicherheitsdenken, Treuediskurs, gegen Konventionalität, sollte eine kollektive Selbstverwirklichung, wie man das nannte, ohne Leistungsdruck, ohne Mühe, Entbehrung, Disziplin aufgestellt werden. Entfremdung, Industriegesellschaft, Ausbeutung, Solidarität waren eben Stichworte beider Bewegungen und wurden lebensweltlich eingebettet in dieses kollektive Selbstveränderungsprojekt in Ascona in sozusagen Miniaturform und bei den Linksalternativen in hunderttausendfacher Form. Ohne die tiefgreifenden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Transformationen dieser beiden Epochen, also in den späten 90er oder 80er Jahren des 19. Jahrhunderts, der Hochmoderne, aber auch natürlich der 60er und 70er Jahre, ist diese Politisierung, Radikalisierung, Dramatisierung des Lebensstils und Alltagslebens gar nicht zu denken. Die oftmals beklagte Entfremdung wurde gerade vor dem Hintergrund des Umbruchs, etwa auf dem Arbeitsmarkt, zu einem politischen Thema. Auch die Durchsetzung der Konsumgesellschaft bestärkte das Gefühl, durch die kapitalistische Warenwelt zunehmend standardisiert, kommodifiziert zu werden. Wenn Sie daran denken, dass jetzt die Wirtschaft auch den Jugendmarkt für sich erobert und gegen diese Durchsetzung, Kommerzialisierung des jugendlichen Lebens protestierten diese Gruppen. Die Durchsetzung der Mediengesellschaft, man denke nur an die Flächen der Durchsetzung des Fernsehens dieser Zeit, führte zu einer ausgreifenden Kritik an der Meinungsmanipulation, an der Verblendung, angeblichen Verblendung durch die Massenmedien und das, was Clemens eingangs gesagt hat, die Gründung der Taz, die Gründung der Idee, die Gründung der sogenannten Gegenöffentlichkeit war ein Teilprojekt, um sich dagegen zu inszenieren oder eine Stimme zu verschaffen. Ja, es geht nicht nur um Kleidungs- und Wohnstil, sondern es geht eben auch darum, neue Konsumtion, neues Konsumverhalten und neue Arbeitsformen zu entwickeln, jenseits des Lebensstils. Und deswegen höre ich jetzt damit auf und komme zu der Ökonomie. Anders als das viele glauben und als uns das viele große Medien, wie soll man sagen, vorgaukeln wollen, würde ich jetzt fast im Stil der 60er Jahre sagen, also in etablierten Zeitungen und Zeitschriften der Qualitätspresse dieser Zeit denkt man immer, ja, die Alternativökonomie, das sind hier so ein paar Handwerkskollektive, die stricken dann eine Ledermanufaktur, bauen ein paar Möhrchen an, haben zwei Ziegen zu Hause und dann machen sie noch einen Altwagen in Ordnung oder eine Fahrradreparaturwerkstatt und vielleicht noch ein bisschen Kleidung. Das war's. Das stimmt aber allerdings nicht, dieses romantische Bild von Öko-Freaks und Aussteigern. Tatsächlich war der Anteil an Dienstleistungsbetrieben, schaut man sich mal diese genannte Alternativökonomie an, vor allem an alternativen Medien besonders hoch. Im Jahr 1988 konnte man neben der Taz und dem Idee ganze 700 Blätter der Alternativpresse mit einer Auflage von über 2 Millionen Exemplaren zählen. 3/4 der Projekte waren auf dem Dienstleistungssektor angesiedelt, während die Landwirtschaft vernachlässigenswert war. Die Handwerksorientierung des Alternativmilieus ist ein populärer Mythos. Der in der Ökonomie der selbstverwalteten Betriebe spielten diese, das zeigen jetzt ein paar Statistiken, eine untergeordnete Rolle, etwa in dem Fall Berlins. Ich hatte schon gesagt, da gab es eine ernstzunehmende, ich will Ihnen ja jetzt nicht nerven mit den Details, wie das erhoben worden ist, im Jahr 1982 Erhebung von 1200 Alternativprojekten. Gerade 6% gehören dem produzierenden Gewerbe an, 71% dem Dienstleistungssektor. Das sind natürlich dann vor allen Dingen Betriebe des Gaststättengewerbes, die berühmte alternative Kneipe, aber auch die Kulturproduktion, die Off-Kinos, die Medien, die Kulturveranstaltungen, die Theatergruppen, die Buchverlage, die Zeitschriftenverlage. All das macht sozusagen das Gros der Alternativökonomie aus. Jetzt können Sie sagen, naja gut, dass es keine Landwirtschaft in Berlin gibt, kann ich mir vorstellen. Das ist nicht besonders überraschend. Das gleiche Bild zeigt sich allerdings auch in zwei anderen Untersuchungen, die ich jetzt vielleicht nicht so ausführlich besprechen kann und will, weil wir endlich zur Diskussion kommen wollen. Hier sehen Sie also eine Erhebung über den Großraum Hannover und Nürnberg. Dabei sind aber nicht nur die Großstädte selbst gemeint und dann nochmal stärker ins Ländliche ausgreifend über Hessen. Eine Studie, die die Grünen in Auftrag gegeben haben, in denen dann mehrere hundert Betriebe untersucht worden sind. Und Sie finden immer wieder ähnliche Verteilungen. Es gibt weitere Studien über Freiburg, über Nordrhein-Westfalen, das Saarland und andere Regionen, die immer wieder zu dem gleichen Befund kommen. Es ist eben keine vormoderne Ökonomie mit wenig arbeitsteiligen und naturverbundenen Formen landwirtschaftlichen Arbeitens und Möhrchenzupfens, sondern im Gegenteil die Vorwegnahme des postmodernen Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft, die diese alternative Ökonomie auszeichnet. Und das soll jetzt mein letzter Punkt sein, der Anspruch auf Aufhebung entfremdeter Arbeitsbedingungen in diesem ganzheitlichen Konzept. Rotierende Aufgabenverteilungen, Sie kennen das aus der Taz, da soll der Setzer auch mal was anderes machen, die Verbindung von Hand- und Kopfarbeit, von Freizeit und Arbeit, Trennung, Aufhebung der Trennung von Produktion und Reproduktion gegen Anonymität, gegen Vereinzelung, Zerstückelung, Entfremdung. Dieser Wunsch nach Überschaubarkeit und dem Erlebnisaspekt ging mit einer solidarischen Arbeitszusammenhängen einher, Solidarität, Gemeinschaftlichkeit, Einheitslohn, Teamwork, Konsensprinzip bei den Entscheidungen war ein wichtiges Element. Etwa bei der Taz, habe ich die Taz weggelassen, ja. Bei der Taz kennen Sie das, da wird über jeden einzelnen Artikel so lange abgestimmt, nicht abgestimmt, so lange diskutiert, bis Konsens erzielt wird. Abstimmung ist etwas Verwerfliches. Das heißt, bis in die Nacht wird über jeden einzelnen Artikel im Konsensprinzip ohne Kampfabstimmung so lange diskutiert, bis derjenige nachgibt, der eine andere Meinung hat. Die Alternativbetriebe erscheinen mit dieser flexiblen Ökonomie des autonomen Selbstmanagements, der Arbeit in kleinen, hierarchieflachen Teams als Vorreiter etwas, was sie als letztes gewollt haben können, nämlich der neoliberalen und prekären New Economy der 1990er Jahre, ohne diese freilich selbst bewirkt zu haben, aber doch vorausgenommen zu haben. Damit komme ich jetzt auf Yves Chiapello wieder zurück. Im sozialen Experimentcharakter eines kollektiven Selbstversuchs versuchte man, ohne die ordnende Hand eines Chefs, eines Souveräns, eines Sozialingenieurs auszukommen. Die autonome alternative Projektarbeit mit der Abschaffung von Stechuhren, der eigenverantwortlichen Einteilung der Arbeitszeit, den flachen Gruppenhierarchien, der Selbstorganisation der Arbeitsabläufe, der Ermöglichung von Spontaneität, konnte eben diese Freiheiten auch über diese Freiheiten, Entschuldigung, auch die Intensität der Belastung steigern. eine Belastung freilich, die bei einigen Projektmitarbeitern als hausgemacht, als eigene Schuld, als Resultat der eigenen Verantwortung oder auch einfach als anstrengendes, aber cooles Gemeinschaftserlebnis akzeptiert und verstanden wurde. Damals hat man das unter dem Ausdruck der Selbstausbeutung thematisiert. Insofern kann man das autonome Selbstmanagement der 70er Jahre als Kompetenztransfer von der linken Protestkultur zum Management der New Economy der 1990er Jahre deuten. Die linksalternativen Gemeinschaftsverpflichtungen, Kommunikationskompetenzen und Selbstverpflichtungsstrategien konnten durchaus neoliberal umgedeutet werden. Teamarbeit, Eigenaktivität, Engagement, flexible Arbeitsstrukturen, flache Hierarchien, das waren Stichworte und Arbeitsformen, die in den Ich-AGs und den unternehmerischen Denken der 1990er Jahre eben wieder auftauchten. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.